Deutschlandfunk, Information und Musik.
Auch im letzten Sommer wurde der Wassermangel in Deutschland deutlich sichtbar, als aus großen Flüssen wie der Elbe, dem Rhein, schmale Bäche wurden. Die Ränder der Flussbetten trocken und rissig wie Wüstenboden, die Zuflüsse seit Monaten versiegt. Auch die großflächig verdorrten Laubwälder, tote Nadelforste, braune Wiesen sind Zeugen vieler zu heißer und vor allem zu trockener Sommer sowie Winter. Die Folgen des Klimawandels zeigen sich in Deutschland unter anderem durch eine Veränderung bei der Niederschlagsmenge und Verteilung. In vielen Regionen fällt weniger Regen und wenn er fällt, kann ihn der verdorrte Boden nicht mehr aufnehmen. Verheerende Fluten wie im Ahrtal sind die Folge. All das hat langfristige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt in Deutschland, denn dieses kostbare Gut wird knapp. Was das für die Landwirtschaft, die Industrie und auch unsere privaten Bedürfnisse bedeutet, welche Verteilungskämpfe jetzt schon ausgefochten werden, das hat Uwe Ritzer, Wirtschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung, in seinem neuen Buch geschildert, zwischen Dürre und Flut, Deutschland vor dem Wassernotstand. Ich sprach kurz vor der Sendung mit Uwe Ritzer und wollte von ihm erst einmal einordnend wissen, welche Regionen im Moment schon besonders betroffen sind.
Ja, es gab in den vergangenen Hitzejahren immer wieder Regionen, die es öfter getroffen hat, zum Beispiel in Hochtaunus, Teile von Unterfranken, Teile von Brandenburg, Teile des Hunsrück und so weiter. Aber eigentlich ist es ja ein bundesweites Problem. Man sieht es daran, dass Flüsse wie der Rhein zum Beispiel weniger Wasser führen, deutlich weniger Wasser führen. Und manche Regionen, ja, die belügen sich natürlich auch selbst, weil sie ihre Wasserversorgung auf Fernwasser umstellen. Das heißt, das Wasser, das Trinkwasser, kommt über sehr, sehr viele Kilometer aus wasserreichen Regionen. Und der einzelne Bürger merkt dann eben gar nicht, dass es eigentlich unter ihm immer trockener wird.
Er merkt es aber schon, wenn er sich umschaut. Immer mehr Waldkuppen sind entwaldet, weil die Bäume der Trockenheit zum Opfer gefallen sind. Es gab Jahre, in denen war nicht mehr genug Gras auf den Weiden für die Rinder und in denen das Getreide auf dem Halm verdorrt ist. Welche Auswirkungen wird diese zunehmende Wasserknappheit haben für die Landwirtschaft, für die Industrie, aber auch für die einzelnen Bürger? Fangen wir vielleicht mit der Landwirtschaft an.
Ja, mit der Landwirtschaft, wenn wir anfangen, muss man natürlich zwei Dinge sagen. Erstens, die Ernten werden natürlich geringer, wenn die Felder immer trockener werden. Auf der anderen Seite ist es, ja, Sie haben es ja, wenn ich das mal so sagen darf, in unser Nachbarland kurz schauen. Wenn Sie nach Frankreich blicken, das Beispiel kommt auch in meinem Buch, da hatten die Käsebauern letztes Jahr, die Käsehersteller, ein Riesenproblem, weil einfach zu wenig gute Milch da war, weil einfach die Rinder, die Kühe nicht genug auf den Weiden fanden zum Fressen und entsprechend die Milchmengen zurückgegangen sind. Die Landwirtschaft hat aber auch eine besondere Verantwortung. Ich glaube, dass die Zeit, in der man einfach so ein Feld bewässert und da ein bisschen Wasser drüber sprüht, von dem dann allerdings das meiste verdunstet und gar nicht bei den Pflanzen ankommt, die geht definitiv zu Ende. Man wird, wie das in Israel längst der Fall ist, Tröpfchenbewässerungssysteme einführen müssen, zunehmend, wo mit kleinen, dünnen Leitungen die Pflanzen unterirdisch an den Wurzeln mit Wasser versorgt werden. Ich glaube, dass da sehr viel passieren muss. Auch die Industrie wird sich wandeln müssen. Es kann ja nicht sein, dass Unternehmen, vor allem die Energieversorger, aber auch die chemische Industrie, um nur mal zwei Branchen zu nennen, Wasser ohne Ende aus eigenen Quellen, aus eigenen Brunnen schöpfen. Ja, und niemand das eigentlich so richtig auf dem Schirm hat und sie auch nicht annähernd einen finanziellen Beitrag dafür leisten, dass sie ja Wasser nehmen, das uns allen gehört. Das ist ja so auch so ein Grundthema in meinem Buch. Wasser ist ein Allgemeingut. Wasser gehört uns allen. Und was passieren kann, wenn zu wenig da ist, haben Sie gerade geschildert. Sie müssen aber auch nur in diesem Winter in die Alpen schauen. Aus den Alpen heraus werden 170 Millionen Menschen nördlich, südlich, westlich und östlich des Gebirgszugs mit Wasser versorgt. Was hat das für Auswirkungen, wenn es immer weniger Schnee gibt, immer weniger Niederschläge? Gut, am Anfang kann man sagen, wenn die Erde sich erwärmt, ja, dann werden die Gletscher, die werden halt schmilzen und dann kommt dann ja auch Wasser runter. Nur irgendwann sind die Gletscher weg. Und irgendwann kommt auch nicht mehr genug aus den Alpen heraus. Und das ist ein riesiges Problem.
Das sind Süßwasserreservoirs, ne?
Die ganz Ketchup. Genau. Mhm. Das ist ganz klar. Und das ist ein riesiges Problem für alle Anrainer.
Ja, man sieht es ja jetzt auch schon ganz deutlich, mehrere Jahre hintereinander bei der Gemüseproduktion in Norditalien.
Ganz genau.
Sie haben es ja gerade schon angerissen, die Industrie nutzt Wasser, dieses Allgemeingut, ohne irgendwem Rechenschaft abzulegen. Sie haben in Ihrem Buch mehrere Beispiele genannt oder beschrieben, wo schon intensiv um Wasser gerungen wird.
Nehmen Sie Grünheide in Brandenburg, wo ja die Gigafactory von Tesla in Europa hingebaut wurde. Nebenbei bemerkt, hat man dafür einfach 300 Hektar Wald abgerodet. Aber das ist eine Region, die jetzt schon große Wasserprobleme hat. Der Wasserversorger dort, ein Zweckverband aus mehr als einem Dutzend Kommunen, hat jetzt schon das Problem, dass er Kommunen dort bestimmte Baugebiete oder Erweiterungen nicht mehr genehmigen lassen will, weil er sagt, ja, wir haben nicht genug Wasser, um euch zu versorgen. Und dann kommt trotzdem Tesla und wird mit aller politischen Gewalt dort auch angesiedelt. Ja, und dann sagt Tesla, ich brauche aber noch 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr mindestens. Und dann sagt der Wasserzweckverband, bestehend aus Gemeinden dieser Region, die ja eigentlich Tesla wollen, sagt dann, ja, aber wir haben diese Vorräte nicht mehr. Und ja, dann passieren so merkwürdige politische Entscheidungen, wie dass das Land Brandenburg dann innerhalb weniger Monate dem Wasserzweckverband erlaubt, diese 1,5 Millionen und noch einiges mehr zusätzlich zu entnehmen. Nur irgendwann ist halt da unten unter uns auch irgendwann, was die Grundwasservorräte angeht, mal Ebbe. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob das nachhaltige Politik ist. Bei aller Begeisterung, die man vielleicht hat, wenn Herr Musk sein zentrales Elektroautowerk in Brandenburg baut und nicht irgendwo sonst.
Wie viel tiefer müssen denn die Kommunen und Wasserversorger inzwischen schon bohren?
Lassen Sie mich es mal so sagen. Nehmen Sie die Mineralwasserhersteller. Die Mineralwasserhersteller zum Beispiel im Altmühltal, die Firma Altmühltaler, früher einer der größten, bis voriges Jahr einer der größten Mineralwasserkonzerne Deutschlands, die schöpfen aus tiefem Grundwasser, das weit so um die 200 Meter tief liegt, tiefem Grundwasser, das extrem rein ist und über 10.000 Jahre alt. Das hat einfach damit zu tun, dass die oberflächennahen Grundwasserschichten für Mineralwasser, aber auch für Trinkwasser immer untauglicher geworden sind im Vergleich im Lauf der letzten Jahrzehnte, weil die verseucht sind durch Nitrateinträge aus der Landwirtschaft.
Gülle.
Hauptsächlich aus der Landwirtschaft Gülle, genau. Und dieser ganze Mineralwasserstreit, den wir im Altmühltal ja seit 2019 erleben, der ist natürlich ein Ausfluss dessen. Es ist halt nicht die Lösung, in Zukunft immer tiefer bohren. Da finden wir dann schon irgendwo noch sauberes Wasser.
Da schließt sich natürlich wieder ein Kreis. Sie haben vorhin bei der Landwirtschaft schon angesprochen, die Bewässerung, die ja nicht in Tröpfchen erfolgen kann, wenn es um Mais geht. Der Mais wird meist als Futterpflanze für die Schweinemast angebaut. Die Schweinemast wiederum verseucht das Grundwasser, zumindest zu einem gewissen Anteil. So spielt dann so eins ins nächste. Das heißt, auch Verbraucher und Verbraucherinnen müssen sich überlegen, wie sie sich ernähren. Jetzt haben wir schon über die mangelnde Verfügbarkeit in Zukunft und auch jetzt schon spürbar gesprochen. Wie sehe denn ein gerechterer und nachhaltigerer Umgang mit dem Wasser aus?
Ich will Ihnen eine zweigeteilte Antwort geben, die ich so nach den Recherchen für mein Buch, wo ich immer mehr überzeugt war. Zum einen, die Wasserversorgung in Deutschland wird nach Gas und Strom das dritte große Versorgungsthema in den nächsten Jahren werden. Da bin ich 100% überzeugt, und zwar überall in Deutschland. Auch in den sogenannten wasserreichen Regionen, etwa südlich von München, gibt es auch immer mehr Verteilungskämpfe. Das wird auch nicht ausbleiben. Auf der anderen Seite haben wir den großen Vorteil, dass wir heute die Weichen stellen können, die dann in 5 Jahren in die richtige Richtung führen. Das ist einfach, Wasser ist einfach ein langfristiges Thema, und es gibt nicht den einen Knopf, den man drücken kann. Es gibt nicht die eine Schuldzuweisung, dass man sagt, die in Berlin, im Bund, die müssen es richten, das Land muss es richten, Europa muss es richten. Nein, wir müssen es alle richten, wir alle zusammen, wobei wir die Gesellschaft meint und sämtliche politischen Ebenen. Es kann auch nicht die Antwort sein, dass wir jetzt wieder ein großes Problem dahingehend privatisieren, dass wir sagen, naja, der Einzelne muss eben weniger Wasser verbrauchen. Das allein kann dieses Problem nicht lösen. Wir müssen zu anderen Verteilungssystemen kommen, zu einem besseren Wassermanagement kommen und vor allem, wir müssen die öffentliche Trinkwasserversorgung ganz klar priorisieren. Die muss vor allem anderen gehen, vor allen privatwirtschaftlichen Interessen.
Das heißt, da sollte auch nichts mehr in die Privatwirtschaft überführt werden.
Nehmen Sie das Beispiel der Mineralwasserhersteller. Ob das jetzt in Lüneburg ist, dieser Kampf von Bürgern gegen Coca-Cola, ob das im Altmühltal ist, Altmühltaler hatte ich vorhin erwähnt. Es geht letztlich immer darum, dass sich ein Unternehmen oder viele Unternehmen, Mineralwasserhersteller sowieso, aber auch andere, am Allgemeingut Wasser bedienen. Und in Bayern, in Hessen, in Thüringen zum Beispiel, zahlen sie dafür überhaupt nichts. Und es kann natürlich so nicht in Zukunft weitergehen. Und in den anderen Bundesländern, wo sie etwas bezahlen, sind das teilweise einfach marginale, zu vernachlässigende Beträge. Auch das ist natürlich kein Anreiz, um Wasser in Zukunft zu sparen.
Ich sprach mit Uwe Ritzer von der Süddeutschen Zeitung über die Verteilungskämpfe um Wasser. Sein Buch Zwischen Dürre und Flut – Deutschland vor dem Wassernotstand erscheint nächste Woche.